Bevor ich in die Predigt einsteige, nochmal der kurze Hinweis zur Kollekte von letzter Woche. Wenn ihr da wart, dann wisst ihr, dass wir für 1000 plus gesammelt haben. Das ist eine Now to something completely different. Ich weiß nicht genau, was dein Zugang ist zu diesem ganzen Thema Israel. Da gibt's ja eine ziemlich große Bandbreite so im christlichen Spektrum, wie damit umgegangen wird. Und ich beobachte so an mir selber, ich habe da viele Jahre mit diesem ganzen Thema so ein bisschen, ja, ich sag mal, gefremdelt. So, das hatte, glaube ich, auch was damit zu tun, dass es so unter den Israel-Fans, ich nenne das mal so, auch bestimmte Gruppen gibt, wo ich einfach gemerkt habe, so, ja, irgendwie von der Theologie her, vom Stil her, ist es irgendwie nicht so richtig mein Ding. Und ich sage das jetzt ganz bewusst nicht in irgendeiner Form verächtlich oder ich urteile nicht über die. Ja, jeder darf da sein Ding machen und nach seiner Erkenntnis leben. Aber so ganz subjektiv, persönlich habe ich gemerkt, eben mein Stil ist es nicht. Und irgendwie habe ich das wahrscheinlich so halbbewusst, unbewusst auch vermischt mit dieser ganzen Israel-Thematik. Und ja, das hat mir es eben irgendwie schwer gemacht, mich diesem Thema einfach mal zu nähern. Und dann hat mir Gott aber so in den letzten 5 bis 6 Jahren verschiedene Begegnungen über den Weg geschickt, hat mir verschiedene Erlebnisse geschenkt, wo ich einfach gemerkt habe, das hat mir doch ein ganzes Stück weit so eine Brücke dazu gebaut, doch einfach mal mich näher damit zu beschäftigen. Und wenn ich heute gucke, dann kann ich sagen, also Israel ist immer noch irgendwie jetzt nicht der große Schwerpunkt in meinem Denken oder meiner Theologie. Und ja, ich esse auch nach wie vor ab und zu ganz gerne einen Schweinebraten oder so. Aber ich empfinde das durchaus als geistliche Bereicherung, sich auch mal gelegentlich mit Israel zu beschäftigen, mit dem Judentum und mit diesem ganzen geistlichen Erbe, das Gott da wirklich auch, ja, sag ich mal, in unsere Brüder mit reingelegt hat. Ja, warum erzähle ich euch das Ganze? Ich will damit eigentlich dahin überleiten, dass ich so seit ein paar Monaten schon mit der Idee rumspiele, so gelegentlich mal über biblisch-jüdische Feiertage zu predigen, wenn sich das gerade eben sozusagen vom Kalender her passend ergibt. Und mir geht es so um diese Frage, was passiert eigentlich an diesem jüdischen Feiertag und mit welcher Absicht hat Gott seinem Volk diesen Feiertag sozusagen auch mit auf den Weg gegeben und hat das für uns als Leute, die das jetzt aus der Sicht des Neuen Testaments sehen, auch irgendeine Bedeutung oder hat das mit uns eigentlich gar nichts zu tun? Ich löse die große Spannung schon mal auf. Also irgendwas findet sich da schon, sonst würde ich wahrscheinlich nicht drüber predigen. Und wenn du jetzt sowieso schon ein Israel-Fan bist, dann renne ich jetzt wahrscheinlich offene Türen bei dir ein. Gleichzeitig, wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht eher so ein bisschen fremdelt mit diesem Thema, dann will ich dich einfach einladen, lass dich doch auch ein Stück weit drauf ein und lass uns gemeinsam entdecken, ob es da nicht vielleicht das eine oder andere gibt, was auch wir so für uns hier und heute dort mitnehmen können. Und das Fest, über das ich heute predigen möchte, ist das Laubhüttenfest oder hebräisch heißt es Sukkot. Das hat letzte Woche stattgefunden, also sprich letzten Sonntag ist es zu Ende gegangen. Das ist ein Fest, das geht über 7 Tage. Und wie gesagt, ich will mir mit euch zusammen einfach mal Gedanken machen darüber, was passiert bei Sukkot beim Laubhüttenfest. Worum geht's eigentlich Gott dabei? Und hat das für uns heute noch irgendwas zu sagen? Für uns Christen, die wir jetzt wahrscheinlich in der großen Mehrheit keinen unmittelbaren persönlichen jüdischen Hintergrund haben. Ja, lasst mich grundsätzlich sagen, das Laubhüttenfest, das ist eins von 7 Festen, das Gott seinem Volk im 3. Buch Mose Kapitel 23 mit auf den Weg gibt, wo Gott ganz klar sagt, diese Feste sollt ihr feiern. Dazu gehört neben dem Laubhüttenfest noch Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Die sind sozusagen so unmittelbar miteinander verbunden, dass man die praktisch auch mehr oder weniger fast als Einheit sehen kann. Dazu gehört das sogenannte Fest der Erstlingsfrüchte. Dazu gehört Schabbat, das ist das Fest, an dem damals in der Apostelgeschichte das Pfingstereignis stattgefunden hat, sozusagen als der Heilige Geist ausgegossen wurde, haben die Juden gerade Schabbat gefeiert. Dazu gehört Rosh Hashanah, das ist das jüdische Neujahrsfest. Und dazu gehört Yom Kippur, das ist der Versöhnungstag. Und eben das Laubhüttenfest, das sind so diese 7 Feste, die von denen Gott im 3. Buch Mose Kapitel 23 sagt, liebes Volk Israel, diese Feste sollt ihr feiern. Und zum Laubhüttenfest steht dort an dieser Stelle, ich lese vor, jedes Jahr im 7. Monat sollt ihr 7 Tage lang dieses Fest für den Herrn feiern. Diese Anordnung gilt für euch und eure Nachkommen für immer. Während dieser Woche sollt ihr in Laubhütten wohnen. Also das mit der Laubhütte, das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie eine schöne Metapher, das meint Gott auch wirklich so. Ihr sollt in Laubhütten wohnen und zwar für immer und alle Zeit. Und jetzt stellt sich natürlich die spannende Frage, wie machst du das heute in einer modernen Großstadt wie Jerusalem oder Tel Aviv oder so? Ja, muss man eben erfinderisch sein. Also wir waren ja selber vor 2 Wochen in Israel im Urlaub und da siehst du dann schon, wie Leute anfangen, sich ihre Laubhütte irgendwie auf den Balkon zu stellen oder irgendwie aufs Hausdach oder wer einen Garten hat, stellt sich es natürlich in den Garten. Aber wie gesagt, da muss man dann teilweise auch ganz schön erfinderisch sein, irgendwo in der Betonwüste zu gucken, wo man denn da seine Laubhütte hinstellen kann. Wobei man dazu auch klar sagen muss, also im heutigen Israel geht man mit dem Laubhüttenfest ähnlich um wie jetzt zum Beispiel in Deutschland mit solchen Festen wie Weihnachten oder Ostern. Es gibt natürlich Leute, für die hat das wirklich eine große geistliche Bedeutung. Es gibt aber auch genauso Leute, für die ist es einfach eine schöne Tradition. Und es gibt Leute, die genießen einfach die freien Tage und haben eigentlich ansonsten überhaupt keinen persönlichen Bezug mehr dazu. Also wenn man jetzt sagt, in Israel wird Laubhüttenfest gefeiert, darf man sich das jetzt nicht so vorstellen, dass da ausnahmslos jeder Israeli auf seinem Balkon in der Laubhütte hockt, sondern da ist die israelische Gesellschaft genauso vielfältig, wie unsere Gesellschaft eben auch ist. Aber wie gesagt, man sieht eben schon diese Laubhütten auch auf den Balkonen und auf den Hausdächern. Ja, und worum geht's bei diesem Laubhüttenfest, wenn man das vom Alten Testament her betrachtet? Und im Grunde genommen kann man sagen, es geht Gott eigentlich um 2 Hauptaspekte bei dem Ganzen. Der erste Hauptaspekt wird auch an dieser Stelle im 3. Mose 23 mit erwähnt. Lese ich mal vor. Feiert 7 Tage fröhlich vor dem Herrn, eurem Gott. Während dieser Woche sollt ihr in Laubhütten wohnen. Haben wir schon gehört? Das soll die Generationen nach euch daran erinnern, dass ich die Israeliten in Hütten wohnen ließ, als ich sie aus Ägypten herausgeführt habe. Also der erste Aspekt, um den es Gott beim Laubhüttenfest geht, ist die Erinnerung an die 40 Jahre in der Wüste, nachdem Gott sie aus Ägypten befreit hat und auch an die Versorgung, die die Israeliten durch Gott erfahren haben in dieser Zeit in der Wüste. Und in der jüdischen Tradition gibt es deshalb auch ziemlich klare Vorgaben, wie diese Laubhütte konstruiert sein muss von der Art und Weise. Also zum Beispiel ist es so, dass diese Hütte unter freiem Himmel stehen muss und deswegen halt auf dem Balkon oder auf dem Dach. Also die kannst du nicht in dein Wohnzimmer reinstellen. Da ist geregelt, dass diese Hütte nicht verschlossen sein darf in dieser Zeit des Laubhüttenfestes. Das Dach muss aus pflanzlichem Material sein, das muss nicht zwingend Laub sein, aber es kann auch ein Leintuch sein oder irgendwas, aber es muss was sein, was aus der Erde gewachsen ist. Das Dach muss so dicht sein, dass dieses Dach tagsüber mehr Schatten wirft, als es Sonne durchlässt, aber so offen, dass man nachts noch die Sterne sehen kann. Also da ist manchmal so das Judentum auch ganz schön poetisch in solchen Vorgaben. Und all das soll einfach nur symbolisch zum Ausdruck bringen, diese Laubhütte, das ist ein Provisorium, wir sind auf der Wanderschaft, das ist nichts, was irgendwie den Charakter einer festen Bleibe hat. Und da kommt einfach dieser Aspekt zum Ausdruck, wir erinnern uns daran, dass wir in Hütten gewohnt haben, als Gott uns 40 Jahre durch die Wüste geführt und versorgt hat. Der zweite Aspekt steht im 5. Buch Mose, wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr die einfach mal aufschlagen. Dort an dieser Stelle kommen wir heute noch 2-3 Mal vorbei. 5. Buch Mose, Kapitel 16. Wenn ihr keine Bibel dabei habt, bringt gerne eine mit. Fünftes Buch Mose, Kapitel 16. Ich lese mal die Verse 13 bis 15. Das Laubhüttenfest soll am Ende der Erntezeit, wenn das Getreide gedroschen ist und die Trauben gekeltert sind, gefeiert werden, und zwar 7 Tage lang. Bei diesem Fest sollt ihr fröhlich sein, zusammen mit euren Söhnen und Töchtern, euren Sklaven und Sklavinnen, den Leviten, den Ausländern, sowie den Witwen und Waisen, die in euren Städten wohnen. Feiert dieses Fest 7 Tage lang zur Ehre des Herrn, eures Gottes, an dem Ort, den er bestimmt. Denn der Herr, euer Gott, schenkt euch reiche Ernten und segnet all eure Arbeit. Es soll ein reines Freudenfest sein. Also der zweite Aspekt, um den es Gott geht, ist im Prinzip platt gesagt ein Erntedankfest. Dank für die Ernte und den Segen, den Gott im zurückliegenden Jahr geschenkt hat. Und später im Alten Testament, zur Zeit von Nehemia, wird dieser Gedanke des Erntedanks noch erweitert um das Gebet um Regen. In Israel ist es so, dass im Winter die Regenzeit ist und Sukkot findet immer im Herbst statt. Und Teil des Laubhüttenfestes ist damit eben auch, dass man dafür betet, dass eben im Winter ausreichend Regen fällt, was ja in Israel eine große Herausforderung ist. Das war damals schon so und ist heute noch verschärft so. Und sozusagen dieser Aspekt ist da noch dazugekommen. Aber um diese beiden Sachen geht es eigentlich im Grunde. Erntedank und die Erinnerung, dass Gott die Israeliten aus Ägypten geführt hat und 40 Jahre lang in der Wüste versorgt hat und sich um sie gekümmert hat. Jetzt, wenn du dich so ein bisschen auskennst mit den jüdischen Festen, dann weißt du, dass so das, was ich jetzt bisher gesagt habe zum Charakter vom Laubhüttenfest, eigentlich, ja, ich sag mal so, kein Alleinstellungsmerkmal ist. Also natürlich gibt es Details, wie jetzt die Laubhütte oder diese Bitte um Regen oder so, aber so dieser Aspekt der Erinnerung, dass Gott das Volk aus Ägypten rausgeführt hat ins gelobte Land, das wird ja in Passa schon mal aufgegriffen. Und dieser Gedanke des Erntedanks spielt auch bei Shavuot die zentrale Rolle. Das ist dann im Frühjahr, eben 50 Tage nach Passa. Israel kann man zweimal oder sogar noch öfter ernten, deswegen haben die auch zwei Erntedankfeste. Also eigentlich Erntedank und diese Erinnerung, das ist jetzt erstmal noch nicht das, was dieses Fest von anderen Festen unterscheidet. Und gerade diese beiden anderen Feste, die ich gerade noch mit erwähnt habe, Passa und Shavuot, haben dann auch noch die Gemeinsamkeit mit dem Laubhüttenfest, dass es Pilgerfeste sind. Also da sind die Juden eben aufgerufen, im Alten Testament zum Tempel zu kommen, Gott zu opfern. Also das haben sie auch noch gemeinsam mit den anderen Festen. Eben deswegen die Frage, wodurch unterscheidet sich denn das Ganze jetzt von den anderen Sachen? Und ein Punkt, an dem sich das Laubhüttenfest stark unterscheidet von diesen beiden anderen Pilgerfesten, von Passa und von Shavuot, ist, dass alle diese drei Feste, ja, ich sag mal so, eine prophetische Komponente auch haben und die unterscheidet sich sehr stark. Bei Passa ist die prophetische Komponente jetzt aus neutestamentlicher Sicht, dass Gott uns aus der Gefangenschaft der Sünde befreien wird. Und das wird passieren, indem Jesus stellvertretend am Kreuz für uns stirbt. Das ist dieses Bild vom Passalamm mit dem Blut an der Tür und von der Befreiung aus Ägypten. Das ist die prophetische Komponente an Passa. Die prophetische Komponente an Shavuot ist, dass Frucht entstehen wird, wenn Gott den Heiligen Geist ausgießt. Das ist dort die prophetische Komponente. Und jetzt lass uns gemeinsam mal gucken, was ist denn die prophetische Komponente am Laubhüttenfest? Und da könnt ihr jetzt gerade nochmal hier diese Stelle, dieses Kapitel, wo wir gerade schon drin waren, 5. Buch Mose, Kapitel 16, nochmal reingucken. Wir lesen mal einen Vers weiter und dort sagt Gott, beziehungsweise wir lesen nicht einen Vers weiter, sondern ich greife nochmal einen Vers raus, den Vers 14. Und da sagt Gott, bei diesem Fest sollt ihr fröhlich sein, zusammen mit euren Söhnen und Töchtern, euren Sklaven und Sklavinnen, den Leviten, den Ausländern sowie den Witwen und Waisen, die in euren Städten wohnen. Wie gesagt, das ist ein Erntedankfest, bei dem die Menschen aufgefordert werden, zum Tempel zu gehen und einen Teil ihrer Gaben an Segen, den Gott geschenkt hat, am Tempel zu opfern. Und spannend finde ich, dass eigentlich hier an dieser Stelle, in diesem Vers 14, wenn du so willst, die komplette Menschheit aufgezählt ist. Also das sind erstmal sozusagen die Normalos unter den Juden, also die einfach irgendwie Landwirtschaft betreiben und die natürlich auch Anlass haben, dorthin zu gehen und Gott zu danken und was zu opfern. Aber du findest zum Beispiel auch die Sklaven und die Leviten. Das sind zwei Gruppen, die haben aus sehr unterschiedlichen Gründen beide keinen Landbesitz. Aber wenn du kein Land besitzt, dann erntest du nichts. Dann hast du auch nichts, was du opfern kannst. Du musst nicht unbedingt arm sein, aber da gibt's keine Ernte, die du opfern kannst. Im Gegenteil, die Leviten leben ja von dem, was die anderen opfern an Ernte. Du hast die Witwen und die Waisen, das sind im Klartext einfach die Armen. Das sind Leute, die haben gar nichts, sozusagen, die haben gar nichts, was sie opfern können, deswegen sind sie ja arm. Und du hast die Ausländer, das sind auf gut Deutsch die Nichtjuden, die Heiden, wie die Bibel das nennt, das Alte Testament. Und zu einer von dieser Gruppen, von diesen Gruppen gehörst du garantiert. Und wenn es die Nichtjuden sind, es gibt keinen hier, der nicht zu einer dieser Gruppen gehört, die hier aufgezählt werden. Und Gott lädt eigentlich die gesamte Menschheit zu diesem Freudenfest ein. Er sagt immer wieder an dieser und an anderen Stellen, hey, das soll ein fröhliches Fest sein, ein Freudenfest. Und ich denke, das ist nicht nur ein prophetischer Einblick wirklich in das Herz Gottes, dass es sagt, hey, zu meinem Fest, das sind nicht nur die eingeladen, die was geleistet haben und die irgendwie eh schon was mitbringen, sondern zu meinem Fest sind auch die eingeladen, die nichts zu bringen haben, die am Rand stehen, die Außenseiter. Ich glaube, das ist wirklich ein Blick in das Herz Gottes. Sondern eigentlich ist das, wenn du so willst, schon eine prophetische Schau auf die Verheißung, die Gott für das Ende der Heilsgeschichte macht. Die Welt, die einmal kommen wird. Dieses große Fest, an dem jeder die Möglichkeit hat, teilzunehmen, wenn er das will. Egal, was er sozusagen an Stärke, an Gaben, an Reichtum, was auch immer mitbringt. Und an der Stelle könnte man vielleicht sagen, so, naja, das ist ja jetzt vielleicht ein bisschen vage, hier allein aus dieser Aufzählung von Gruppen schon das neue Jerusalem reinzuinterpretieren. Aber es gibt noch andere Stellen im Neuen Testament, die diesen Gedanken wirklich ganz ausdrücklich aufgreifen. Eine so eine Stelle finden wir beim Prophet Zacharja, der in dem Buch in der Bibel Ereignisse beschreibt, die in Zukunft noch kommen werden. Und das erinnert ganz stark an Dinge, die wir auch in der Offenbarung lesen. Und im Prinzip behandelt er auch den gleichen Zeitraum. Also es geht eigentlich um die Tage unmittelbar, bevor Jesus wiederkommt. Und Zacharja beschreibt da, dass die Völker der Welt gegen Israel in den Krieg ziehen. Und dann schreibt er in Kapitel 14 Folgendes. Dann kommt der Herr, mein Gott, und alle seine Heiligen mit ihm. Es wird nicht Tag und nicht Nacht sein, und am Abend wird es immer noch hell sein. An jenem Tag wird lebensspendendes Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum Toten Meer, die andere Hälfte zum Mittelmeer, im Sommer wie im Winter. Und der Herr wird König über die ganze Erde sein. An jenem Tag wird der Herr der einzige Gott sein, und sein Name allein wird angebetet werden. Doch alle Überlebenden aus den Völkern, die Jerusalem angegriffen haben, sollen jedes Jahr nach Jerusalem hinaufziehen, um den König, dem allmächtigen Herrn, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Und es ist diese Komponente, also zum einen dieser universale Anspruch, der schon im Alten Testament drin steckt. Alle Menschen sind eigentlich zum Laubhüttenfest eingeladen. Und dieser prophetische Verweis auf das zweite Kommen von Jesus aus Sicht des Neuen Testaments. Also diese Komponente ist eigentlich das, was das Laubhüttenfest von anderen Festen, eben unter anderem auch Schauert und Passa, unterscheidet. Ich mache einen inhaltlichen Sprung in die Zeit des Neuen Testaments. Wir lesen im Johannesevangelium, dass auch Jesus das Laubhüttenfest gefeiert hat. Ich meine, davon können wir eh ausgehen. Jesus war ein frommer Jude und er hat mit Sicherheit all diese Feste gefeiert. Aber im Johannesevangelium wird beschrieben, wie Jesus das Laubhüttenfest gefeiert hat. Und das Spannende ist, dass Jesus in dieser Beschreibung im Johannesevangelium nochmal zwei Punkte auf eine sehr interessante Art und Weise aufgreift, die wir beim Propheten Zacharja gerade eben gehört haben. Zacharja 14 erwähnt ja im Zusammenhang mit dieser ganzen Königsherrschaft von Gott diese beiden Elemente Wasser und Licht. Also er schreibt dort, am Abend wird es immer noch hell sein. Er schreibt, lebensspendendes Wasser wird aus Jerusalem fließen. Und zur Zeit von Jesus waren Wasser und Licht ein fester Bestandteil dieser ganzen Zeremonie rund um das Laubhüttenfest. Das ist nichts, was du so unmittelbar quasi aus einem biblischen Gebot abgeleitet worden wäre, aber es ist einfach eine Tradition, die gewachsen ist und es hatte einen festen Platz in dieser ganzen Zeremonie rund um das Laubhüttenfest. Da hat dazugehört, dass tagsüber einer der Priester zum Teich Siloa runtergestiegen ist mit Krügen, hat dort Wasser geschöpft und hat dieses Wasser zurückgebracht zum Tempel und es wurde dann im Prinzip öffentlich unter Beisein des gesamten Volkes oder alle, die eben da waren, vor dem Altar ausgegossen und es wurde bewusst mit Jubel begleitet. Da steckt auch dieser Gedanke drin mit dem Regen für das kommende Jahr und ein zeitgenössischer Beobachter hat dort mal geschrieben, also wer den Jubel nicht erlebt hat, wenn dieses Wasser vor dem Altar ausgegossen wird, der hat nicht erlebt, was wirklicher Jubel ist. Also da muss richtig was los gewesen sein. Und die andere Geschichte ist, dass abends und nachts im Vorhof des Tempels riesige Leuchter angezündet wurden. Das waren im Prinzip Schalen, die mit Öl gefüllt waren und dieser ganze Vorhof war hell erleuchtet. Und da haben Lobpreistänze stattgefunden, teilweise mit Fackeln. Das Volk ist zusammengekommen, Freudentänze wurden abgehalten. Und es ging eben ganz bewusst darum, mit diesen Leuchtern eben natürlich nachts wirklich Licht zu entzünden. Und es greift nochmal diesen Gedanken von Zacharja auf, es wird am Abend hell sein und es wird Wasser des Lebens von Jerusalem ausgehen. Und jetzt kommt Jesus zu diesem Fest, wie Johannes beschreibt, und ich lese einfach mal zwei Auszüge, was Johannes uns da erzählt. Zum einen ist es in Johannes 7, ab Vers 37, da steht, am letzten Tag, dem Höhepunkt des Laubhüttenfestes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Und dann im nächsten Kapitel beschreibt Johannes dann, was am nächsten Tag passiert ist. Da steht, Jesus sagte zu den Leuten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Und wir müssen im Hinterkopf behalten, dieses Ausgießen des Wassers durch den Priester, dieses Entzünden der Leuchter, das hatte zur Zeit von Jesus, als das Laubhüttenfest gefeiert worden ist, wirklich Volksfestcharakter. Da sind alle Leute zusammengekommen, da war Party in der Stadt. Jeder wusste, dass es zum Laubhüttenfest gehört, so wie heute jeder weiß, dass der geschmückte Baum irgendwie ein Teil von Weihnachten ist, selbst wenn du das selber nicht machst. Und wenn sich Jesus hier hinstellt und sagt, hey, bei mir gibt's dieses Wasser des Lebens, ich bin dieses Licht der Welt, dann ist es nicht einfach irgendwie eine obskure Anspielung auf das Kleingedruckte bei irgendeinem Propheten und das hat hier irgendwie, keine Ahnung, die drei Spitzentheologen in der Menge haben es auch verstanden, sondern das war für alle, die da waren, völlig offensichtlich, hier ist einer gekommen, der Anspruch erhebt auf diese prophetische Komponente, die im Laubhüttenfest drinnen steckt, nämlich diese Königsherrschaft Gottes über alle Welt. Nicht weniger nimmt Jesus in Anspruch, als er hier sagt, bei mir gibt es das Wasser des Lebens, ich bin das Licht der Welt. Und noch der Dümmste und Ungebildetste, der das damals gehört hat, hat es genau so verstanden. Und das ist für mich so einer der ganz spannenden Aspekte am Laubhüttenfest, auch gerade im Vergleich zu den anderen beiden Pilgerfesten. Die prophetische Komponente im Passafest hat sich erfüllt, als Jesus am Kreuz gestorben und dann später auferstanden ist. Die prophetische Komponente in Schabbat hat sich erfüllt, als eben an dem Pfingstereignis der Heilige Geist ausgegossen worden ist, der heute jedem zur Verfügung steht, der mit Jesus unterwegs ist. Die prophetische Komponente im Laubhüttenfest, ja, die ist schon irgendwie teilweise in Erfüllung gegangen. Hey, Jesus ist das Licht der Welt. Bei Jesus gibt's das Wasser des Lebens. Das Reich Gottes ist angebrochen, als Jesus das erste Mal in diese Welt gekommen ist. Aber die wirklich endgültige Erfüllung dieser prophetischen Komponente steht heute immer noch aus. Ja, die Völker der Welt ziehen nicht zum Laubhüttenfest nach Jerusalem, um Gott die Ehre zu geben. Wir leben nicht in dieser Zeit, in der Gott gerecht regiert, in der Frieden ist. Und das auch das unterscheidet das Laubhüttenfest von diesen beiden anderen Festen. Hier gibt es eine prophetische Komponente, die bis heute nicht erfüllt ist. Und das leitet im Prinzip auch über zu der Frage, was uns das Laubhüttenfest eigentlich zu sagen hat, die wir das Ganze eben sehr aus der Perspektive des Neuen Testaments sehen. Hat das was mit uns zu tun? Kann uns das egal sein, worum es beim Laubhüttenfest geht? Und wenn man sich so anguckt, auch so verschiedene biblische Texte, die ich jetzt gar nicht zitiert habe, aus Zeitgründen, dann findet man schon verschiedene Dinge, wo man sagt, hey, natürlich hat das was zu tun mit unserer Beziehung zu Jesus und zu Gott. Also schon allein dieses Stichwort dankbar zu sein, dass Gott uns versorgt. Ich meine, das greifen wir ja im Landeskirchen ja auch auf. Und sicher wäre es auch mal eine gute Idee, in der Vinja drüber nachzudenken, auch über eine Art Erntedankgottesdienst, einfach Dankbarkeit für Gottes Versorgung. Da gehört mit rein, sich gemeinsam dran zu erinnern, was Gott getan hat. Und das hat natürlich diesen Aspekt der Dankbarkeit, das hat aber auch diesen Aspekt, hey, lasst uns das nicht vergessen, wie schnell vergessen wir das, was Gott in unserem Leben tut. Und Leute, die ein geistiges Tagebuch schreiben, die kennen das auch. Du guckst dann vielleicht mal nach 3 Jahren wieder rein und sagst, Mensch, das stimmt, das habe ich schon total vergessen, aber da hat Gott echt was getan in meinem Leben. Und so kann man eine ganze Reihe von Sachen finden, die uns wirklich inspirieren können. Aber für mich ist eigentlich das Wichtigste an diesem Gedanken, der im Laubhüttenfest drinsteht, dass ich so empfinde, dass uns eigentlich das Laubhüttenfest so, wie soll ich sagen, ja nochmal erinnert an diese Geschichte der Israeliten in der Wüste und eigentlich uns das vor Augen führt, dass diese Israeliten damals in einem ganz schönen Spannungsfeld gelebt haben. Also was meine ich damit? Auf der einen Seite haben sie einfach krasse Wunder erlebt mit Gott. Sie haben erlebt, wie Gott sie versorgt. Sie haben Dinge erlebt, die sie haben staunen lassen. Und sowas ist ziemlich super. Ich meine, wer würde sich das nicht wünschen, solche Dinge zu erleben mit Gott? Und auf der anderen Seite war es halt schon auch irgendwo eine ganz schön ätzende Zeit, weil sie waren halt 40 Jahre in der Wüste. Und 40 Jahre in der Wüste ist halt nicht so schön wie 40 Jahre auf der Terrasse neben dem Pool mit einem Kaipi in der Hand. Und das ist das Spannungsfeld, in dem die Israeliten diese 40 Jahre leben mussten. Und ich empfinde so, dass es eigentlich ja ein schönes Bild ist für dieses Spannungsfeld, in dem wir selber ja auch alle leben. Ich meine, auf der einen Seite erleben wir das hoffentlich immer wieder, dass wir von Gott gesegnet sind, dass Gebete erhört werden, dass Dinge passieren, wo du staunst und denkst, cool, und das ist super, dass wir das erleben. Und auf der anderen Seite machen wir aber auch alle immer wieder die Erfahrung mit Leid, mit Krankheit, mit Schmerz, mit Enttäuschung. Manche mehr als andere, aber ich denke, es ist niemand hier, der noch nie in seinem Leben in irgendeiner Form schmerzhafte Erfahrungen gemacht hat, der in keiner Weise in irgendeiner Herausforderung steht. Und in gewisser Weise kann man sagen, das ist genau das Spannungsfeld, in dem wir aufstehen. Wir erleben das Reich Gottes immer wieder reinbricht in unsere Welt und wir erleben aber auch immer wieder diese Wüstenzeiten. Und irgendwie müssen wir versuchen, damit klarzukommen, mit diesen beiden Gegensätzen. Und wenn das Laubhüttenfest zugleich auch ein Dankesfest ist für diese Früchte des gelobten Landes, dass die Israeliten zu der Zeit ja schon, die können sie ja schon genießen, diese Früchte des gelobten Landes sind ja da. Und wenn Gott diese beiden Aspekte zusammenbringt, dieses Spannungsfeld in der Wüste und diese Früchte im gelobten Land, wo sie nach 40 Jahren angekommen sind, dann ist es für uns auch so ein Zuruf von Gott her, dass er sagt, hey, dieses Spannungsfeld, mit dem ihr immer wieder zu kämpfen habt jetzt, das ist nicht das letzte Wort. Da kommt viel mehr, als für euch heute sichtbar ist. Und das gilt für alle Ebenen unserer Existenz. Das gilt so auf der globalen Ebene, auf der heilsgeschichtlichen Ebene, wenn du das so nennen willst. Wenn du heute die Nachrichten anmachst, dann sind die Nachrichten voll von IS-Terror und von Bomben, die in Aleppo auf Kinder geworfen werden, auf Hass gegen Flüchtlinge, auf Leute, die Amok laufen. Wisst ihr alle selber, wie es auf der Welt zugeht. Und vor 50 Jahren waren es andere Sachen, aber besser war es nicht. Und Gott ruft uns zu, das ist nicht das letzte Wort. Es wird einmal die Zeit kommen, in der Gott unter uns wohnt als gerechter König, als ewiger König, in der wir sein Volk sein werden, eine Zeit, in der es kein Elend mehr gibt, kein Krieg, kein Schmerz, kein Leid, kein Tod. Und das ist eine Botschaft des Laubhüttenfestes. All das, was heute in der Welt schlimm und kaputt und krank ist und wo du eigentlich echt die Nachrichten gar nicht mehr gucken willst, das ist nicht das letzte Wort. Und es gilt auch genauso auf der Ebene so von dem Umfeld, in dem wir reingestellt sind. Wenn du einen ätzenden Job hast, wenn du streitsüchtige Nachbarn hast, und wie wir alle wissen, es ist eben nicht immer so, dass zum Streit zwei gehören, sondern es reicht auch einer, der doof genug ist. Und wenn du einen Nachbarn hast, mit dem einfach beim besten Willen nicht gut auszukommen ist, oder wenn es Lebensumstände gibt, die dir Sorgen machen, wo du mehr Fragen als Antworten hast, dann ruf dir Gott zu: Diese Lebensumstände sind nicht das letzte Wort. Du bist nicht der Sklave, du bist nicht das Opfer deiner Lebensumstände, und dann musst du halt da sitzen und das über dich ergehen lassen, sondern du hast in Jesus die Autorität und die Vollmacht, Lebensumstände zu überwinden. Und hört mich an der Stelle richtig, ich sage dir das überhaupt gar nicht: Leute, jetzt bedenkt doch mal, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Doch, Lebensumstände können richtig scheiße sein. Und das mit den Israeliten in der Wüste, das war oft genug richtig scheiße. Keiner von denen, der in Ägypten losgegangen ist, ist im gelobten Land angekommen. Glaubst du, dass es scheiße ist, wenn du 40 Jahre unterwegs bist und du erlebst dieses gelobte Land nicht mehr, weswegen du dich überhaupt auf den Weg gemacht hast? Ich sag nicht, dieser Weg ist leicht. Aber er ist definitiv besser, als in der Wüste zu sitzen und zu sagen: Naja, ich bin im ganzen Jahr eh hilflos ausgeliefert. Und Gott ruft uns im Laubhüttenfest zu: Hey, da ist noch mehr, als du gerade im Moment sehen kannst in deiner Wüstenzeit. Da ist was für dich vorbereitet. Oder wie Churchill mal theologisch nicht ganz korrekt, aber sehr anschaulich gesagt hat: If you're going through hell, keep going. Hey, wenn du durch die Hölle gehst, dann schau, dass du weitergehst, und setz dich nicht einfach hin in der Hölle, in der Hoffnung, dass es von allein besser wird. Das ist die Botschaft des Laubhüttenfestes. Da kommt mehr an Guten und Segen, als du gerade momentan in deinen herausfordernden Umständen sehen kannst. Und wie immer predige ich das auch mir selber und erzähle das nicht, weil ich sozusagen alle weltliche Sorge und Ungemach hinter mir gelassen hätte. Und es gilt auch ganz genauso auf der Ebene so deiner eigenen Person. Also was ich damit meine ist, es gilt auf der Ebene deiner Baustellen, deiner Kämpfe, deiner Schwächen, wie auch auf der Ebene deiner Gaben und Stärken und deiner persönlichen Weisheit. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn du dich irgendwie mit deiner Frau oder eben mit deinem Mann streitest und auf einmal poppt dir so ein Satz im Kopf auf, wo du genau weißt: Wenn ich diesen Satz jetzt sage, also kennst du diese YouTube-Videos, wo Leute vor ihrem Grill stehen und so eine Spiritusflasche da reinkippen? Pfump. Ja, das ist dieser Satz. Und du hörst dich diesen Satz sagen, wohlwissend, was du damit auslösen wirst, aber du kannst dieser Versuchung nicht widerstehen. Und die Verheißung des Laubhüttenfestes ist: Hey, ja, da ist mehr für dich. Gott hat was vor mit dir. Wenn Gott an dir arbeitet, wenn der Heilige Geist in dir wirkt, dann wirst du in 20 Jahren ein anderer Mensch sein, als du heute bist, so wie ich heute ein anderer Mensch bin, als ich vor 20 Jahren war. Und es ist einfach gut. Ich merke, Gott führt mich an einen Punkt, wo ich mehr und mehr der bin, zu dem Gott mich wirklich geschaffen hat, wo es mir besser und besser gelingt, mir so einen Satz zu verbeißen, auch wenn es mir sehr unter den Nägeln brennt, wo es mir besser und besser gelingt, nicht auf den anderen Autofahrer zu schimpfen, auch wenn der wirklich blöd fährt. Wo es mir besser und besser gelingt, zu diesen Telemarketing-Typen am Telefon freundlich zu sein, auch wenn der mich gerade echt nervt. Und all diese Dinge. Eine Botschaft des Laubhüttenfestes ist für dich, für dein persönliches Leben, für das, was Gott in dich reingelegt hat: Da ist noch mehr, als du vielleicht heute in dir selber sehen kannst. Und für alle diese drei Ebenen gilt, also global wie dein Umfeld, wie für dich ganz persönlich: Wirklich vollendet wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird der Krieg endgültig verschwinden, und dann werden die Dinge verschwinden, die dir Sorgen machen, und dann wirst du wirklich der Mensch sein, zu dem Gott dich geschaffen hat. Aber wir haben heute schon die Möglichkeit, einen Vorgeschmack dessen zu erleben, was Gott da für uns vorbereitet hat. Und das ist für mich die eine Botschaft, die ich für mich aus dem Laubhüttenfest mitnehmen möchte, aus meiner Perspektive des Neuen Testaments, aus meiner Perspektive als Jesus-Nachfolger. Da ist mehr, als wir momentan sehen können.